Also ich sitze hier in so einer Situation, die die meisten Erwachsenen irgendwie komisch finden, weil Lehrern gegenüber hat man ja Respekt. Wenn es dann aber auch noch ein ehemaliger Direktor ist und er auch noch der Chef in zwei der renommiertesten Internate in ganz Deutschland war, dann dürften sich die meisten von uns ganz klein fühlen. Dagegen müssen wir was tun, oder nicht, Pater Johannes Siebner?
Ja, wir unterhalten uns einfach. So habe ich es auch mit den jungen Leuten immer gehalten. Und die Respektgeschichte, die ist im pädagogischen Kontext nicht ganz unwichtig, aber sie darf nicht im Weg stehen, finde ich. Und insofern werden wir, glaube ich, das ganz gut hinkriegen.
Ich glaube auch, aber um das Ganze so ein bisschen zu erleichtern, Ihr Lebenslauf klingt ja ziemlich perfekt. Versuchen wir es mal so, um uns auf Augenhöhe zu bringen. Haben Sie auch Schwächen oder irgendeine Macke oder sowas?
Oh ja, ich komme gerade aus einer Dienstbesprechung bei uns im Büro und das Team muss jetzt beim neuen Provinzial lernen, dass der sehr vergesslich ist. Ich habe ein ganz schlechtes Gedächtnis für Namen und für alte Vorgänge und bin dann so assoziativ und sage, da muss was gewesen sein, aber ich krieg's nicht zusammen. Und das ist, ich leide wirklich darunter.
Und alle anderen auch.
Weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Und das ist eine große Schwäche. Ansonsten ist das mit den Schwächen so ähnlich wie mit den Stärken. Ich lasse lieber andere drüber reden. Ja, weiß ich nicht so genau. Das sollen andere sagen.
Schauen wir mal, wie es dann funktioniert, wenn wir über Ihren Lebenslauf reden.
Ja,
weil da sollten wir
Sie
Gedächtnis irgendwie nutzen können.
Genau.
Und ich glaube, wir haben gerade auch schon so ein bisschen gehört, wie Sie Pädagogik leben. Das ist aber auch nicht unser einziges Thema. Bei katholischen Internaten erinnern sich viele an die Missbrauchsskandale. Da mussten Sie einiges klären und haben das, wie man liest, vorbildlich getan. Wir reden auch über Ihren derzeitigen Job als Provinzial der deutschen Provinz der Jesuiten. Und natürlich reden wir auch darüber, wie Sie zu dem Menschen geworden sind, der Sie heute sind. Der Weg führt uns unter anderem in einen Kibbutz nach Israel
und
nach Malaysia.
Ja, auch das.
Aber nicht an den Strand, sondern in ein Flüchtlingslager.
Ja.
Ich bin mir sicher, das werden zwei spannende Stunden mit meinem heutigen Gast, Pater Johannes Siebner.
Ich freue mich auch.
Wir haben es gerade schon gesagt, Pater Johannes Siebner hat einen sehr bunten Lebenslauf und ich würde gerne verstehen, wie da immer das eine ins andere gegriffen hat. Sie kommen aus Berlin, haben dort auch anfangs studiert. Dann gab es noch so normale Stationen wie Münster, München, Hamburg. Aber die Themen haben sich irgendwann geändert oder vielleicht auch gar nicht so sehr. Denn Sie haben Politik und Theologie studiert und waren auch sehr politisch aktiv. Zum Beispiel in der Friedensbewegung. Wie muss ich mir das vorstellen? Waren Sie da in der ersten Reihe der Demo immer?
Interessanterweise war ich zwischen den beiden ersten Reihen der Demo.
Aha.
Also das ist jetzt ein kleiner Aspekt. Es ist tatsächlich so, dass ich sehr engagiert war politisch. Das waren eben die Ende der 70er, rund um die Anfang 80er Jahre. Es war die Zeit, als die Grüne Alternative Liste in Berlin gegründet wurde. Es war die Hausbesetzerzeit. Lummer war Innensenator. Also wenn sozusagen etwas ältere Semester, bei denen gehen sozusagen jetzt die Antennen hoch.
Genau.
Und
verständnisvolles Nicken.
Genau. Und das war eine sehr, sehr politische Zeit. Und ich komme aus der katholischen Jugend, Bund Norddeutschland, KSJ, das ist meine Heimat. Ich war sehr engagiert im Bund katholischer Jugend, im BDKJ. Und wir hatten eine kleine Männer-WG in Kreuzberg und wir haben uns sehr für die gewaltfreie Aktion interessiert. Sowohl auf Seiten der Friedensbewegung war für uns die gewaltfreie Szene, nenne ich es jetzt mal etwas despektierlich, sehr wichtig. Und dann sollte das auch konkret werden. Und die Konflikte in Kreuzberg und nicht nur in Kreuzberg waren teilweise sehr heftig. Und wir hatten die wahrscheinlich ziemlich verrückte Idee, uns auch ein bisschen dazwischen zu stellen. So eine Art Mediation.
Zwischen
ohne, dass
Polizei
je,
und autonome Szene.
Genau,
sozusagen.
Ohne das je wirklich richtig gelernt zu haben, hatten wir den Ehrgeiz, Druck rauszunehmen. Ich habe nie einen Stein in der Hand gehabt, habe mich aber auch nie als jetzt Verteidiger der Staatsmacht gesehen, sondern irgendwie, ich sage jetzt mal, wie man in großen Anführungszeichen, so ein Linker, sehr engagiert, aber immer ganz streng in der gewaltfreien Ecke unterwegs. Und dann haben wir ein paar wirklich naive und merkwürdige Dinge getan, um zu deeskalieren und
was
dort
denn
dabei
zum
zu
Beispiel?
Sein.
Also,
ja, wir haben uns tatsächlich physisch dazwischen gestellt.
Mhm.
Wie man das früher gemacht hat, dann hatten wir Blumen dabei manchmal und es war ein bisschen naiv mit ganz, ganz großen Idealen. Und da macht man Dinge, die ein bisschen verrückt sind. Zum Glück.
Ja, genau.
Ja.
KSJ ist, glaube ich, auch eine sehr politische,
ja,
ein sehr politischer Jugendverband.
Gewesen und auch immer wieder. Das geht so ein bisschen in Wellen.
Aha.
Dann gibt es Zeiten, wo eher das Spirituelle, Geistliche in den Vordergrund rückt oder eben das Pädagogische. Das sind so die drei Hauptsäulen der katholischen Jugendarbeit. Ich würde sagen, das trifft für die Pfadfinder genauso zu wie für die KJG oder die katholische Landjugend.
Der KSJ unterstellt man es wahrscheinlich mal ein bisschen eher, weil es einfach die studierende Jugend ist.
Ja, und weil wir damals auch eher politisch aktiv waren.
Okay.
Und
im Rückblick würden Sie sagen, im Prinzip war das genau der Grundstein für Ihren weiteren Lebenslauf,
absolut,
den Sie gebraucht haben?
Absolut. Ich habe im Jugendverband, ich bin mit 15 Jahren Gruppenleiter geworden. Und das hat mein Leben verändert. Ich sage es jetzt etwas dramatisch, damals habe ich es nicht so empfunden. Ich bin groß geworden.
Macht
damit
einfach Spaß
als 10, 11, 12-Jähriger bin ich damit groß geworden, die Messdienerei. Mhm. Aber entscheidend war diese Jugendverbandsgeschichte. Das war, meine Geschwister waren da schon dabei. Meine Eltern fanden das einerseits verrückt, andererseits haben sie das voll unterstützt.
Mhm.
Und ich habe kein Zeltlager ausgelassen. Und dann wurde ich Gruppenleiter und durfte Verantwortung übernehmen. Und das ist die Stärke bis heute von Jugendverbänden, wir sind geschult worden. Wir haben nicht einfach drauf losgemacht, sondern da war ein Gruppenleiter-Grundkurs dabei. Das, was heute Juleika ist und all das, das wurde damals schon auf ziemlich hohem Niveau gemacht. Und dem verdanke ich sehr, sehr viel.
Als Sie angefangen haben zu studieren, wollten Sie da Lehrer werden mit diesen beiden Fächern? Oder war das irgendwie so,
ich möchte das studieren? Das müssen wir nachher noch richtig stellen. Ich bin nie richtiger Lehrer geworden. Aber das reden wir nachher
habe ich auch gar nicht behauptet.
Genau.
Ich habe nur gesagt, dass Sie Politik und Theologie studiert haben. Das klingt so, als wäre es wohl auf Lehramt gewesen.
Ja, war es nicht. Es ging in Richtung Erwachsenenbildung.
Okay.
Aber um ganz ehrlich zu sein, wir sind ja unter uns hier.
Komplett.
Habe ich tatsächlich eigentlich nur studiert, um meine Eltern ruhig zu stellen. Ich war immatrikuliert. Und habe auch ein bisschen studiert. Ich bin da hingegangen zum Otto-Suhr-Institut für die Politik und dieses kleine theologische Institut in Dahlem. Ich habe da auch Sachen gemacht, aber im wirklichen Leben waren wir, es war 80, 81, 82 in Berlin. Ich war sehr engagiert im BDKJ, in der KSJ und wir waren eben in dieser Hausbesetzerszene drin, in der GAL. Das ging alles damals los. Und ich war eben auch immatrikuliert. Ich war auf der Suche.
Und diese Suche hat sie zu den Jesuiten geführt, aber nicht direkt. Davor kam erstmal ein Kibbutz in Israel, in dem der gewaltfreie Linke ganz neue Erfahrungen gemacht hat. Und über die reden wir gleich hier auf dem Münchner Kirchenradio. Der Chef der deutschen Jesuiten, Pater Johannes Siebner, war als junger Mann in Berlin in den 80er Jahren als gewaltfreier Linker unterwegs. Zwischen den Fronten, also zwischen der Polizei und den Autonomen. Das Studium ging irgendwie nicht weiter und sie waren auf der Suche, haben sie ihm gesagt. Und diese Suche hat sie dann aber nicht direkt zu den Jesuiten geführt.
Nein, ich bin dann tatsächlich auch unzufrieden geworden nach einer Weile. Ich habe ein glückliches Leben gehabt, aber ich spürte, das wird nichts. Das führt mich nirgendwo hin. Und habe dann in einem luziden Moment beschlossen, ich brauche eine Auszeit. Ich muss einen Schnitt machen, sonst geht das ewig so weiter. Mit dieser Männer-WG, das war super, mit diesem Studium, das war, aber alles das hatte keinen Biss, das hatte keine Richtung, die Dynamik. Und es gab aus meiner Jugend als 16-, 17-Jähriger diese Verbindung nach Israel über ein Jugendaustauschprogramm.
Das heißt, da waren Sie schon ein paar Mal gewesen?
Da war ich zweimal schon gewesen als Jugendlicher.
Okay.
Und da gab es diese Idee zu sagen, ich will ein Jahr raus, arbeiten, ohne Geld. Ich habe meine Eltern nur gebeten, könnt ihr mir den Flug übernehmen? Und das Kibbutz war das Praktischere, weil ich nicht gewusst hätte, wie ich woanders an einen Job komme und an Geld und all diese Dinge. Und irgendwie hat die Idee dieses Kollektivs...
Das klingt auch nach 80er Jahren.
Ja, das hat mich fasziniert. Mich hat das Heilige Land fasziniert. Nicht so sehr als heiliges Land, sondern eben Israel mit der auch schwierigen Geschichte.
Mit der politischen Situation wahrscheinlich auch.
Und ich hatte ein, zwei Kontakte und so ist es gekommen und ich bin hin. Und das war eine wunderbare, sehr schwierige, auch dramatische Zeit übrigens, weil ich da Krieg erlebt habe aus nächster Nähe. Aber auch eine wunderschöne Zeit. Mit Freunden, die ich heute noch da habe.
Was haben Sie für Ihren weiteren Lebensweg da mitgenommen? Haben Sie da Entscheidungen getroffen oder ist da irgendwie in Ihnen was gereift?
Ja, ich würde sagen, das war entscheidend, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich konnte es erst im Nachhinein so deuten. Ich verdanke diesem Aufenthalt letztlich meine Berufung. Und was man dann über Berufung lernen kann, man kann es nicht machen. Man kann sich nicht hinsetzen und sagen, jetzt möchte ich gerne meine Berufung klären.
Wie? Also darüber nachdenken will ich,
darüber
will ich
nachdenken,
nicht? Oder?
Mhm. Berufung und dann schmeißt der Herrgott irgendwie einen Groschen in den Schlitz und dann geht. Mhm. Sondern das, was ich erlebt habe, habe ich glücklicherweise im Nachhinein religiös, geistlich und vor allem existenziell für mich deuten können. Ich kam eben 1982 wieder, für die Älteren, die sich erinnern, Peace for Galilee. Es war der Feldzug der Israelis in den Libanon hinein. Das Kibbutz, in dem ich lebte und in dem ich dann zu diesem Zeitpunkt auch schon wirklich zu Hause war. Ich war ganz verwoben, das war ganz eng. Und dieser Krieg hat das Kibbutz unmittelbar betroffen. Ganz am Anfang tatsächlich, wir saßen im Bunker, ich musste um mein Leben laufen, es ist so. Und nachher hat sich der Krieg in den Libanon verlagert und wir haben nur noch sozusagen aus der Ferne es mitbekommen. Die Männer waren plötzlich weg. Wir Volontäre waren in einer ganz komischen Situation. Ich mit meinem schon geschilderten Attitüde zum Thema Krieg und Gewaltfreiheit hatte ein richtiges Problem, weil bei uns im Kibbutz das Militär, das Pressezentrum war bei uns im Kibbutz. Also es war eine ganz merkwürdige Situation. Ich bin wirklich in einen Gewissenskonflikt gekommen. Ich bin dann auch tatsächlich früher heim, weil auch zu Hause der Baum lichterloh brannte. Eine ganz schwierige, dramatische Situation für die Familie. Ich wusste damals noch nicht, dass da alles sich verändert hat für mich. Aber im Nachhinein, die Tatsache, dass ich erstens das überlebt habe, ganz banal. Die ersten zwei, drei Tage waren gefährlich. Und dass ich zweitens mein Naturell, dass er fröhlich ist, outgoing ist, humorvoll ist, positiv, zupackend, dass mir das geblieben ist. Das habe ich im Nachhinein gedeutet als, ich verdanke mein Leben nicht mir selbst. So tüchtig und pfiffig ich auch bin oder eben nicht bin. Und in dieser dramatischen Situation, im Krieg, im Kibbutz, in diesen schwierigen Beziehungen, in den Entscheidungen, die ich zu treffen hatte, fühlte ich mich stets geborgen. Ich habe es nicht gemerkt, ich habe es nicht verstanden, sondern im Nachhinein ist mir das zu einer religiösen Erfahrung geworden.
Okay.
Und das setzte sich dann fort. Ich kam nach Hause und meine Schwester war gestorben. Oh. Furchtbare Situation. Und auch da wieder im Nachhinein dieses Gefühl, es gibt diesen berühmten Spruch, du fällst nicht tiefer als in die Hand Gottes. Ich hätte das damals nie so gesagt. Ich war nur am Fluchen und am Hadern. Aber wieder im Nachhinein, da war was, was mich getragen hat. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu, was ich vorhin gesagt habe, dieses Großwerden im Jugendverband, in der Pfarrei, mein toller Kaplan, an den ich mich super gern erinnere. Das hat mir dann die, ich sag mal, Musikalität, die Tonalität, die Sprache, das Verstehensgerüst gegeben, um im Nachhinein zu sagen, Gott selber ist der, in dessen Hand ich da immer wieder gefallen bin. Mhm. Natürlich vermittelt durch ganz konkrete Menschen, durch ganz liebe Freunde, durch Familie. Da war ein riesiges, tolles, tolles Netzwerk. Aber irgendwie war mir klar, da ist mehr als das, was ich vermag und was Menschen vermögen.
Wow. Zu den Jesuiten hat es Johannes Siebner dann gezogen. Und eine Station war der Jesuitenflüchtlingsdienst in Malaysia, was erstmal toll klingt nach Sommer, Sonne, Strand und viel Urlaub. Müssen wir wieder zurückgehen. Das war Mitte der 80er Jahre.
1987, vietnamesische Boat People in einem First Asylum Camp, also in einem Erstaufnahmelager. Übrigens wieder hochaktuell das Thema. Es gibt politische Parteien, die genau das fordern, dass das in Afrika gemacht wird. Faktisch haben wir es in Italien im Moment. Genau. Also das war ein riesiges Erstaufnahmelager für die vietnamesischen Boat People.
Warum wollten Sie dorthin?
Als ich erstmal im Orden war, hat sich das mit dem, was man so will, verändert sich dann auch ein bisschen.
Okay.
Ich habe mir das nicht wirklich ausgesucht. Bei uns steht, nach den ersten Studien der Philosophie, die habe ich hier in München übrigens gemacht, im Bergmannskolleg, steht ein Magisterium an, so nennen wir das. Das ist ein Praktikum. Traditionell passiert das bei uns in der Jugendarbeit, in unseren Schulen.
Aber die kannten Sie ja schon.
So, und der Provinzial hat damals gesagt, mein Lieber, du kommst aus der Jugendarbeit, was soll ich dich jetzt ins Internat oder in die Schule oder in die KSJ schicken? Du könntest auch was anderes machen in diesem Magisterium. Und dann war das gerade die Zeit, es war noch die Gründungsphase des Flüchtlingsdienstes der Jesuiten und ich habe gesagt, das würde ich gerne machen. Aber ich habe mir den Ort nicht ausgesucht, das ist so ein bisschen typisch, ich habe gesagt, ich könnte mir das vorstellen. Was dann kommt, das kommt.
Was genau haben Sie da gemacht?
Ich war zuständig für die jungen Männer im Flüchtlingslager. Ich hatte ein großes Programm für ungefähr 1200 junge, alleinstehende Männer. Single Young Men Program hieß das. Eine der schwierigsten Gruppen im Lager, weil die nur Quatsch im Kopf haben. Weil die keine familiäre Anbindung haben. Weil die anfällig sind für allen Blödsinn, für den man nur anfällig sein kann. In einer sehr engen Situation, wirklicher Not.
Kommen ja einige Assoziationen zu den vergangenen zwei Jahren hier in München, ja.
Absolut, absolut. Und ich hatte eben dieses Programm für die alleinstehenden jungen Männer, habe unheimlich viel Sport angeboten, Schule, Englisch. Mhm. Und viel so, ja, heute würde man sagen Counseling, Coaching, vorbereiten auf die Interviews für den Flüchtlingskommissar. Aber es war eine wunderschöne Zeit. Ich habe selten so ärmlich gelebt. Es war sehr bescheiden. Die Not war wirklich groß und wir Staff hatten es natürlich besser. Wir lebten nicht in denselben Gefängnissituation. Es war eine Gefängnissituation. Mhm. Aber da es eine Insel war, konnten wir auch nicht so richtig raus. Und ich habe aber selten so viel Gastfreundschaft erlebt. Ich habe selten so viel Großzügigkeit erlebt, so viel herzliche Aufnahme. Und das hat mich sehr geprägt.
Die nächste Station fällt dann fast so ein bisschen aus der Reihe. Australien, auch nett oder doch mehr?
Ja, nett trifft es nicht ganz und es ist nicht die nächste Station vor allem. Es ist nicht die nächste Station. Ich habe zwischendurch noch zwei Stationen gehabt und musste auch lernen, wie das ist, im Orden zu sein, wenn man eben nicht ganz sozusagen selbstbestimmt.
Ich meine die nächste exotische Station.
Ja, meine exotische Station war die Begegnung mit dem Oberen, dem ich gesagt habe, ich wäre bereit zu bleiben bei den Khmer, bei den Vietnamesen. Da fangen jetzt die ersten Repatriierungsprogramme an. Wenn der Orden das will, gehe ich nach Vietnam oder nach Kambodscha. Und dann hat der Provinzial gesagt, dein Vietnam ist Frankfurt, St. Georgen.
Super.
Super, ja genau, habe ich auch gesagt.
Wie aufregend.
Und da habe ich dann Theologie studiert. Sehr schöne Zeit, auch eine sehr glückliche Zeit. Es fiel die Mauer. Für mich als Berliner ganz was Besonderes. Und dann konnte ich nach Erfurt gehen für 2 Jahre. Ich habe da das Aufbaustudium gemacht. Und dann kam 9 Jahre Hamburg. Und wenn ich Hamburg sage, dann...
Dann heißt es Hamburg und es ist Hamburg und nicht Hamburg.
Genau. Und das war eine ganz prima Zeit in der Jugendarbeit. Und dann kam Australien. Und jetzt habe ich gerade gegen das Mikrofon gehauen und das mache ich nie, nie wieder.
Das wäre total nett. Das haut einem nämlich echt die Kopfhörer weg.
Entschuldigung.
Kein Problem. Und dann kam Australien. Was haben Sie da gemacht?
Also das Bei uns im Orden gibt es eine sogenannte, Terziat, ein schwieriges Wort. Man könnte
nicht ganz,
es sagen,
aber die Endung war mal wieder nicht da.
Dritte Prüfungszeit, könnte man sagen, nach der Kandidatur, nach dem Noviziat, den 2 Jahren, die vor der Aufnahme im Orden stehen. Ein irres Privileg übrigens, wenn man das Berufstätigen sagt, die 10 Jahre im Beruf sind.
Ein Traum.
Ein Traum. Und diesen Traum leben wir, indem der Orden sagt, du gehst nochmal raus, du gehst nochmal einen Schritt zurück. Schaust nochmal auf deine Berufung, nachdem ich war damals dann eben schon fast 20 Jahre im Orden oder 18 Jahre, keine Ahnung. Und du lässt nochmal drauf schauen, du gehst nochmal in die Stille der Exerzitien, 30-tägige große, sogenannte große Exerzitien. Du machst nochmal ein Experiment, so nennen wir das, eine Art Praktikum in einem Bereich, in dem du jetzt noch nicht drin warst. Und du bist in einer Gruppe von 8, 9, 10 Mitbrüdern aus der ganzen Welt, die genau dasselbe tun.
Das heißt, Sie sind nach Australien gegangen und haben dann mit 8 anderen Leuten ein halbes Jahr lang immer nur geredet. Oder was haben Sie da getan?
Genau, genau. Wir haben immer nur gesammelt, ohne Ende. Und dann geht man aber auch raus. Also bei mir war es so, dass nach den großen Exerzitien, wo man nochmal ganz in die Stille geht, sind wir direkt alle an verschiedene Orte über den ganzen Kontinent verteilt und haben selber Exerzitien begleitet. Und mein zweites Experiment war in einem Obdachlosenheim mit Männern, Alkohol, das ganze Programm mittendrin gelebt und gewohnt, um auch nochmal einen anderen Aspekt zu sehen und zu erleben. Und das immer sehr intensiv reflektiert. Und das waren eben 7 Monate. Und Australien war es aus rein praktischen Gründen. Ich bin aus Hamburg nicht richtig weggekommen, aus mehrerlei Gründen. Hatte also keine Zeit mehr, noch eine Sprache zu lernen. Ich hätte eigentlich gerne das Terziat im spanischsprachigen Raum gemacht, um noch Spanisch zu lernen. Es passte zeitlich nicht und dann musste ich schnell, und wo ist noch Platz, in einem englischsprachigen Terziat, und da war noch ein Platz frei und habe gesagt, go, go, go. Hat sich wunderbar gefügt und mal eben nach Australien ist schon auch cool. Hat
ist auch nett, genau.
Absolut, absolut ein tolles Privileg und ja, ich bin sehr dankbar für die Zeit.
Oh. Und dann kam im Lebenslauf von Pater Johannes Siebner die Stationen, durch die Sie sich einen gewissen Ruf erworben haben. Sie kamen als Direktor nach St. Blasien, obwohl Sie gar kein Lehrer sind.
Genau.
Und haben auch dort unterrichtet. St. Blasien, da sage ich als Arbeitertochter mal, Arbeitertochter mit Abitur wohlgemerkt, da gehen die hin, die sich's leisten können und die auch Abitur haben müssen, weil ohne Abi sind die in ihren Familien wahrscheinlich gar keine Menschen. Was sagen Sie dazu?
Naja, sehr viel mehr Klischees in 20 Sekunden unterzubringen ist schwer
dafür
möglich.
Dafür werde ich teilweise auch bezahlt. Ja.
Also nicht so einfach. St. Blasien, das Kolleg der Jesuiten in St. Blasien ist da seit über 80 Jahren, 85 Jahre, ist auch Standortschule in einer strukturschwachen Gegend. Da sind alle Handwerke, die man so haben kann, sind da dabei. Viel Holzwirtschaft, Landwirtschaft, kleines Handwerk und Gewerbe. So, das ist das eine. Und das ist die Mehrzahl der Schüler. Und das prägt auch das Haus.
Wie ist da so die Verteilung?
Legen Sie mich jetzt nicht fest. Ich sag mal 3/4 zu 1/4 ungefähr. 3/4 externe zu 1/4 Internatsschülern.
Und die
Internatsschüler kommen aus der ganzen Republik, ja sogar darüber hinaus, international, sehr international, das Kolleg, weil es eine Betreuung auch übers Wochenende hinaus hat, im Unterschied zu anderen Internaten. Und ja, diese Schüler, von denen Sie da eben gesprochen haben, die gibt es. Die sind da.
Also ich habe irgendwas gelesen von 1200 Euro im Monat kostet der Spaß im Internat.
Darf ich mal sagen, wäre schön, wenn es so wäre.
Okay, wahrscheinlich das Doppelte.
Fast.
Okay, dann haben wir jetzt mal eine Hausnummer.
Ja, es ist
und
sehr
als Externer kostet
es ist sehr viel Geld. Das weiß ich nicht mehr genau.
120 damals stand irgendwo in der Zeitung.
Das kann sein,
also ungefähr das Zehnfache.
Schulgeld
1
ist
zu 10.
Schulgeld ist auch relativ viel, aber es gibt auch ein riesiges Stipendienprogramm. Es werden sehr viele Nachlässe gegeben. Aber ja, Internat ist teuer. Trotzdem sind die kirchlichen Internate noch mal sehr viel günstiger als manch anderes Internat, was noch bekannter ist.
Aber es gilt schon auch als Eliteschmiede.
Ja, aber wer sagt denn das?
Das ist so ein Klischee, wie Sie richtig sagen.
Genau. So, und da muss man immer genau aufpassen, wer das von sich selber sagt oder wer es über andere sagt. Der Begriff Elite, wir benutzen den selber nicht. Und das ist am Ende nicht nur nicht gerecht, sondern ist einfach sachlich falsch. Ich will aber zurückkommen zu dem Punkt, wer kommt denn da hin? Und ich sage, ja, es gibt diese fast schon dünkelhafte Klientel, diese Familien, das ist so. Ich sage aber auch, die dürfen niemals so stark und so sehr in der Mehrheit sein, dass sie ein Haus prägen. Und ich glaube, das ist die Kunst, die uns in unseren Schulen ganz gut gelingt, dass wir die ganz bunte Mischung haben. Und die, denen das leicht fällt, diese 2000 Euro auf den Tisch zu legen, die sind dabei. Aber es sind auch sehr viele dabei, die das aus einer gewissen Not heraus machen müssen, die sich woanders dafür die finanzielle Hilfe holen oder die überhaupt aus anderen Mitteln das finanzieren, die aber eben das pädagogische Mehr entdeckt haben, was es möglich macht und die das unbedingt wollen.
Zum pädagogischen Mehr möchte ich gleich auf jeden Fall noch kommen.
Ja.
Das möglich machen, machen zum Teil Stipendien.
Genau. Das sind vor allem Stipendien. Die Jesuiten selber vor Ort sorgen dafür, durch zum Beispiel ihre Gehälter, die sie kriegen, die sie zu einem großen Teil wieder zurückgeben in den Stipendienfonds zum Beispiel. Und wir werben sehr engagiert Drittmittel ein. Wir werben Wohltäter, die sagen, du kannst dir dein Kind im Kolleg, das kannst du dir leisten. Wir meinen, du kannst auch noch ein zweites Kind dir leisten. Und bitte tu's dann auch. Das ist ein bisschen sensibel auf Eltern, jetzt sind wir im pädagogischen Geschäft drin, auf Eltern, die ein Kind bei uns haben, zuzugehen und sie sagen, du kannst eigentlich mehr, bitte tu es auch.
Und dann
das
schreibt
muss man
der
sehr
trotzdem
sensibel
eine 5
Dann
in
schreibt
Mathe.
Der trotzdem eine 5 oder nimmt komische Substanzen zu sich oder all solche Dinge. Deswegen, genau, Sie könnten direkt anfangen. Das sind die
vielleicht
sensiblen
bei
Punkte. Das sind die sensiblen Punkte, wo man wirklich sehr klar sein muss, wo man trennen muss, das pädagogische Kerngeschäft von dem, was nachher ein Kollegsdirektor zu tun hat. Also zum Beispiel haben wir anders als in der angelsächsischen Tradition, wo man das Stipendium sich durch Leistung erwirbt und es dann stolz vor sich herträgt, weil man ein Mathe-Genie ist oder Basketball spielen kann oder irgendwie sowas, sind bei uns Stipendien immer Sozialstipendien. Und ich sage
da
immer, das erste
so
Kompliment, ja, und das erste Kompliment gehört den Kindern und den Eltern, die darum bitten. Und wir gehen damit diskret um. Auch die Klassenlehrerin, der Klassenlehrer erfährt nicht, dass das Kind ein Stipendium hat.
Das heißt, auch das Kind, dessen Eltern noch ein anderes Kind finanzieren, weiß nicht, welches Kind jetzt noch.
Zum Beispiel.
Ich stelle es mir auch schwierig vor, als, wie gesagt, Arbeiterkind, als Kind aus einem nicht so wohlhabenden Haushalt dann in der Schule zu leben und zu sehen, die anderen haben die Markenklamotten und ich habe halt trotzdem die, in den 80er Jahren sagte man, die zwei Streifen auf den Turnschuhen.
Genau, genau. Damit bin ich auch groß geworden, mit diesem Trauma. Das Problem kriegen Sie aber in 100 von 100 Schulen inzwischen.
Mhm, genau.
Das ist ein Riesenproblem.
Aber bieten Sie da aber zusätzliche Hilfen? Also glauben Sie, dass Ihre Schüler da besser mit umgehen können?
Ich hoffe es. Am Ende ist es immer eine Frage, welche Werte zählen.
Mhm.
So, und diese Werte, die Sie eben aufgezählt haben, die sind objektiv wichtig. Wer so tut, nö, bei uns spielt das keine Rolle, der lügt sich in die Tasche. Aber andere Werte dagegen stark zu machen, durch Perspektivwechsel, dadurch, dass ich zum Beispiel im Sozialpraktikum wirklich mit armen Leuten zu tun habe oder
Also ein Sozialpraktikum macht jeder Schüler bei Ihnen?
Genau, genau, verpflichtend. Das gehört zum Curriculum. Aus der Nummer kommt man nicht ganz raus. Aber ich habe den Eindruck, dass die Erzieherinnen und die Erzieher in der Internatsgruppe sehr nah dran sind und sehr schnell checken, ist einer jetzt einfach nur modisch und schick dabei und kann sich das leisten und das hat aber ein gesundes Maß, oder lebt einer dafür, in diesem Rennen, in diesem Spiel, nenne ich es mal in großen Anführungszeichen, mitspielen zu können. Und dann werden die Erzieher helfen und werden sagen, du musst es nicht. Darüber definiert sich dein Wert nicht.
So ist das soziale Gefüge in St. Blasien. Wie sich die Pädagogik dort von anderen Schulen unterscheidet, welchen Mehrwert die Schüler davon haben, darüber reden wir gleich weiter. Nach den Nachrichten hier auf dem Münchner Kirchenradio. St. Blasien, das klingt nach viel Geld und erkauftem Abitur, zumindest für viele Menschen, die dort nie gewesen sind. Mein heutiger Gast, Pater Johannes Siebner, war dort Direktor und sagt, totaler Quatsch. Die Schüler mit viel Geld gibt's hier zwar auch, aber die sind in der Minderheit. Wir haben eine gute Mischung. Gleich reden wir darüber, was dort anders ist als an anderen Schulen. Und wir reden auch über das düstere Kapitel in so manchem katholischen Internat, den Missbrauchsskandal. So ein paar Klischees hat Pater Johannes Siebner schon ausräumen können in Sachen Internat. Aber ich frage mich, beziehungsweise frage ich natürlich ihn, was sind das denn für Jugendliche, die ins Internat kommen?
Die Jugendlichen, die kommen in einer Zeit, wo Eltern schwierig werden.
Mhm.
So, da kann man ja auch helfen, wenn das zu Hause die Luft ein bisschen dünner wird. Und zweitens ist es oft das Schulthema. Das Kind soll ein gutes Abitur machen. Oder das ist jetzt in der 9. Klasse mit 4 ... gerade noch durchgerutscht. Und jetzt soll aber mal die Wende kommen. Und jetzt müsst ihr das da im Internat mal machen.
Mhm.
So kommen manche Familien. Und dann sagen wir, okay, dann gucken wir drauf und sagen, wir probieren unser Bestes. Und wir haben tatsächlich ein Angebot, nämlich strukturiertes Lernen. Bei uns im Internat gibt es keine Diskussion, was nachmittags um 4 passiert. Der Streit mit den Eltern, mach doch mal das Handy aus, leg doch mal die Fußballklamotten weg und nochmal das Handy aus und nochmal das Handy aus, den gibt's nicht. Um 4 Uhr ist der Gong und dann sitzt man im Silenzium an seinem Arbeitsplatz und arbeitet. Und es ist kein Handy an.
Es wäre auch niemand da, mit dem man jetzt einfach mal abhängen könnte.
Genau. Wir bedienen dieses Thema. Strukturiertes Lernen, das hilft vielen Kindern, die das nicht mehr gelernt haben.
Durch die Struktur haben sie einfach keine andere Möglichkeit, sich da hinzusetzen. Und genau. Wenn sie schon mal da sitzen, dann könnte man ja auch mal lernen.
Kann man auch mal ein Buch lesen.
Mhm. So. Genau, wenn es gut läuft, auch lesen, das, was man lesen soll.
Lesen gefährdet die Dummheit, sage ich immer, kann man mal machen.
Okay.
Und dann kommt aber plötzlich dieses Mehr, die Peer Group, was viele zu Hause nicht mehr haben. Die Gruppe der Gleichaltrigen. Die Jugendlichen erleben, dass sie sich auf dem Zimmer beim Sport, beim Musizieren, beim 24-Stunden-Tag gegenseitig erziehen. Sie haben das Angebot von Begleitung permanent. Da sind Erwachsene, die sie lassen, die ihnen auch mal die Langeweile lassen, in der vielleicht was Kreatives entsteht, die ihnen Freiraum lassen, Privatheit lassen und die sie gleichzeitig fordern und sagen, zwei Aktivitäten müssen sein. Da werden wir nicht drüber diskutieren, du machst einen Sport. Du guckst dir das an mit dem Orchester. Ob du nachher ein Instrument spielst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber erstmal guckst du dir das an. Und wir lassen das nicht durch mit den komischen Substanzen, die du immer heimlich rauchst, sondern wir reden darüber, wir stellen dich. Und. Es gibt viele Dinge, die gehen nur in der Gruppe. Wir sind wahrscheinlich gerade aus der Zeit. Sie gucken so, nee, als ob ich zu viel erzähle.
Mir kommt jetzt gerade die Idee, dass genau jetzt der Zeitpunkt wäre, Ihnen vorzuspielen, was eine ehemalige Schülerin über ihre Zeit dort gesagt hat.
Dann machen Sie das mal.
Wie war er denn so?
Er war eigentlich von Anfang an total sympathisch. Also ich weiß noch, meine erste Erinnerung an Pater Siebner war echt das Bewerbungsgespräch, um überhaupt nach St. Blasien zu dürfen. Und auf meinem Lebenslauf stand als Hobby Lesen. Und er fragte mich dann, ja, was hast du denn gerade auf deinem Nachttisch für ein Buch? Und ich hörte nur, wie meine Eltern so die Luft anhielten, weil sie dachten, jetzt kommt sowas wie Schokoküsse zum Frühstück oder so, weil, was man halt als 16-Jährige halt auch manchmal liest. Und stattdessen lag bei mir aber auf dem Schreibtisch von Andreas Englisch das Buch über Johannes Paul II. Und dann fingen wir so an.
Hast du auch tatsächlich gelesen?
Ja,
hast du
das es war wirklich keine Lüge. Und dann fingen wir halt so an, darüber zu reden, weil er es auch schon gelesen hatte. Und meine Eltern saßen so da und guckten sich nur leicht verwirrt an. Aber es war wirklich großartig. Und seitdem habe ich eigentlich ein sehr positives Bild vom Pater Siebner, weil es einfach sehr menschlicher Umgang ist, auch mit Schülern. Und er nimmt einen immer ernst genommen. Und auch nach der Schule hat man irgendwie noch Kontakt mit ihm gehalten und geht mal irgendwie ein Eis essen oder einen Kaffee. Und deswegen ist es grundauf sympathischer Mann und nicht so eine unerreichbare Direktorenperson.
St. Blasien, da kriegt ja so ein Arbeiterkind wie ich schon mal irgendwie Minderwertigkeitskomplexe. Ich weiß, dass du pickeligen Ausschlag kriegst, wenn ich das sage.
Ja, es sind Klischees.
Was hat dir diese Schule denn gebracht?
Die Schule hat mir gebracht, natürlich, was jedes Internatskind sagen würde, lebenslange Freundschaften.
Hat mir meine Schulzeit auch gebracht.
Ja, weil ich, natürlich, das haben andere Schulen auch, aber man befindet sich so ich war 3 Jahre da, auf so einer Dauerklassenfahrt irgendwie, die aber mit sehr viel Ernsthaften drumherum natürlich gespickt ist, mit Schule und so. Man hat ein ganz anderes Miteinander. Also man lernt irgendwie die WG-Tauglichkeit schon während der Schulzeit, was andere erst später lernen müssen. Man lernt einen anderen Umgang mit Lehrern oder mit Respekt oder Autoritätspersonen, weil man halt so eng aneinander wohnt, also auch mit den Patres.
Also du meinst, man sieht sie gleich als Menschen auch?
Ja, genau. Also Bekannte von mir, die haben irgendwie dann, als wir uns an der Uni kennengelernt haben, gemeint so, du gehst ganz anders mit Dozenten oder auf beruflichen Anlässen mit den Erwachsenen um als ich, weil sie war es gar nicht gewohnt, so viel Kontakt da zu haben und so normal und locker damit umzugehen.
Okay, danke dir. So, die Pia war das, meine Kollegin ist sie nämlich jetzt inzwischen. Da haben sie, glaube ich, einiges richtig gemacht, oder?
Wenn wir im Fernsehen wären, würde ich jetzt rot werden. ja, die Pia, das ist schön, das zu hören. Und ich möchte nur einen Aspekt herausgreifen, weil sie hat so einen Nebensatz gesagt von der Dauerklassenfahrt. Mhm. Das ist so, das ist übrigens auch ein Problem, wenn die denn in Latschen in Unterricht gehen und glauben, sie wären zu Hause und das wäre gar nicht Arbeit. Aber da ist was dran. Und dann hat sie so gesagt, aber da sind ja auch andere Sachen, sowas wie Schule. Und da trifft sie einen Punkt. Wir sind sehr ehrgeizig, was Schule betrifft. Wir möchten Schule auf hohem Niveau machen. Wir sprechen von Exzellenz und all diese Gedöns. Das bedienen wir auch alles. Aber wir haben einen Grundsatz. Wir sagen, wir wollen Schule so gut machen, dass sie nicht so wichtig ist. Und das ist für mich inzwischen eines der Schlüsselaufgaben, die wir in der Bildung überhaupt haben. Jeder weiß, wie das ist, wenn man in Mathe und Englisch und Geschichte die 4 hat. Ostern. Dann dreht sich alles nur noch um Schule. Die Eltern werden kirre, man selber wird kirre, es darf nicht zum Sitzenbleiben kommen. Und ich sage, das Beste, was einem passieren kann, ist, dass das 3 ist.
Ist das was?
Dass das statt der 4 oder statt der 4 minus eine 3 ist. Okay, und dann entscheide ich, will ich jetzt richtig ehrgeizig da Tempo machen und will lieber die 1 haben als die 3? Oder ich sage, nee, 3 ist ziemlich gut, das entspricht mir. Und ich bin aber im Theater noch und spiele Hockey und Querflöte und mache verrückte Sachen, von der die Bea eben erzählt hat. Das meine ich mit Schule so gut machen, dass sie läuft, dass sie auch erledigt ist, dass ich nachmittags um 3 sagen kann, Schluss mit Schule, jetzt ziehe ich die Fußballschuhe an. Das ist ein bisschen das Besondere, glaube ich, an so einer Internatsschule.
Klingt nach einem guten Plan, scheint auch zu funktionieren. Aber Internat und dann auch noch katholisch, da war doch was. Die Missbrauchsfälle kommen da wohl fast jedem in den Sinn. Wie Pater Siebner davon erfahren hat, wie er damit umgegangen ist und was das für den Orden heute bedeutet, darüber reden wir gleich auf dem Münchner Kirchenradio. Musik. Pater Johannes Siebner ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Er war lange Direktor am Jesuiteninternat in St. Blasien. Eben hat er uns erzählt, warum es dort so gut ist. Strukturen schaffen, in denen Schüler gut lernen können, Schule nicht so wichtig machen, damit die Schüler auch leben können, Schüler ernst nehmen, das klingt alles total toll, wenn da die Missbrauchsfälle nicht gewesen wären. Wann genau haben Sie zum ersten Mal davon erfahren? Also es ist ja wirklich in so eine heile Welt für Sie wahrscheinlich reingeplatzt.
Nicht ganz. Ich bin ja Schüler einer Jesuitenschule gewesen.
Ich wollte gerade sagen, Sie waren am Canisius-Kolleg. Da ist der erste Fall bekannt geworden.
Genau. Ich war in den 70er Jahren am Jesuitenkolleg, am Canisius-Kolleg, habe da eine ganz schwierige Mittelstufe gehabt, weil ich einfach faul war und keinen Bock auf Schule hatte und dann eine sehr glückliche Oberstufe. Ich bin sehr gerne dann am Schluss da gewesen und habe von den zwei Haupttätern, ich sage jetzt im Nachhinein, bei dem einen wusste ich das die ganze Zeit.
Aha.
Ich wusste es aber irgendwie dann eben doch nicht. Ich hatte keine Sprache dafür. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gesehen. Wir haben es gesehen. Wir haben darüber Witze gemacht. Aber erstens,
was für Witze? Da kann ich jetzt gerade nicht folgen.
Ja, was haben, also,
haben Sie gesehen, wie der jemanden angelangt hat?
Nein, nicht so extrem. Sondern wir wussten, der war komisch, der war indiskret, der hat Leute ins Skrutinium, ins Einzelgespräch geholt und hat ständig über pubertär sexuelle Fragen geredet, über das Onanieren gesprochen und hat dann, wenn wir unser Jungszeug gemacht haben,
halt
hat der sozusagen gelauscht.
Das stimmt was nicht.
So, und wir hatten alle das Gefühl, der ist komisch, der ist schmierig, der ist übergriffig. Aber das Wort hatten wir natürlich überhaupt noch nicht.
Genau, übergriffig benutzt
wir haben es erstens noch nicht verstanden. Und das ist das, was mir am meisten wehtut, und das weiß ich von vielen anderen auch, wir haben die Betroffenen nicht gesehen, sage ich jetzt mal. Ich habe als 15-, 16-Jähriger, ich war nicht betroffen, ich hatte, weiß ich, eine ausgeprägte Resilienz, ich war nicht im Opferschema, ich war woanders, ich war eben nicht in der Jugendarbeit am Kolleg, sondern in der Pfarrei. Irgendwie war ich nicht drin. Wir haben das gesehen, wir haben das gespürt, wir haben unsere Sprüche gemacht.
Aber mit den Mitschülern haben Sie nie drüber geredet?
Mit den Mitschülern, die eventuell betroffen sein könnten, die natürlich ins Schweigen gefallen sind, die in der Scham waren, das habe ich nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es bis heute nicht erklären, warum ich die nicht wirklich auf dem Sender hatte. Und was den Täter betrifft, war der eben schmierig und doof und aber ich hätte es niemandem erklären können. Und es war noch eine Zeit, wo man, wenn man damit zum Schulleiter gegangen ist, gerade rausgeschmissen wurde aus dem Büro. Das kann nicht sein. Es war noch eine
Zeit.
Das ist
ja auch das, was die ganze Zeit vorgeworfen
absolut,
wurde.
Und zwar zu Recht. Zu Recht, gerade im Canisius-Kolleg war es so, dass es nicht für wahr gehalten wurde. Mhm. Es gab ja Leute, die gesprochen haben. So, und dann
wurde das bekannt? Sie
wurde es bekannt.
Namen,
der Pater Mertes hat dann sozusagen mit dreien gesprochen und zu einem gewissen Zeitpunkt wurde ihm dort
Pater
nicht...
Pater Mertes ist der Direktor von St. Blasien.
Damals von Berlin gewesen, jetzt in inzwischen mein Nachfolger in St. Blasien.
Mhm. Aber damals zu der Zeit der Missbrauchsfälle war er dort Leiter und hat zugehört.
Und hat zugehört und hat gemerkt, das ist hier kein Einzelfenomen, sondern wenn das stimmt, und ich habe keinen Zweifel, dass das stimmt, was die Männer mir sagen, dann reden wir hier über ein Krisenthema und über große Zahlen. Mhm. Und dann ist er damit in die Öffentlichkeit und dann ging, was man heute die Welle nennt oder wie auch immer,
wurde
los.
Wurde bei allen Internaten hingeschaut.
Und das Skurrile war, der Pater Mertes hat mich angerufen und hat mir den Brief, den er an die Altschüler schreiben würde, gezeigt. Der war fertig, der Duktus stimmte schon, das war nicht mit mir sozusagen geplant. Aber er sagt, guck doch mal drüber, das ist den Brief, den wollen wir jetzt verschicken. Und dann habe ich sozusagen noch kollegial, mitbrüderlich, er war Direktor in Berlin, ich war Direktor in St. Blasien, haben wir das beraten noch kurz. Und 5 Tage später habe ich diesen Brief bekommen, weil ich ja sozusagen in der Zielgruppe war, dessen, die den Brief bekommen haben.
Ah ja, okay, als ehemaliger Schüler bekommen.
Genau, also das war schon eine auch für mich sehr bewegende Zeit. Und ich war dann einer der 4 Jesuiten, die beim eckigen Tisch, daher hat er ja seinen Namen, es war ja wirklich ein eckiger Tisch, es war ein Gegenüber, eine wirklich sehr gelungene und sehr kluge, ja, ich nenne es jetzt mal Inszenierung oder Stilisierung des Problems. Damals in Berlin, der eckige Tisch, und ich saß gegenüber auf der Seite, wo die 4 Jesuiten saßen, den vielen Betroffenen gegenüber, und da saßen Klassenkameraden von mir, die ich 30, 35 Jahre nicht gesehen hatte.
Da stellt man sich eigentlich ganz andere Themen vor, ja.
Ja, das war nicht ohne. Aber ich will da kein Mitleid dafür, ich will nur deutlich machen, dass die Rolle, in die ich da kam, als Kollegsleiter in St. Blasien, die musste ich auch erst mal annehmen lernen. Das war nicht so ganz einfach. Und für mich ist der entscheidende Punkt, der damalige Provinzial, der Pater Dartmann, hat an irgendeiner Stelle gesagt, ich danke den Opfern, dass sie gesprochen haben. Das hat mich umgehauen, emotional. Das kann doch nicht sein.
Das trifft es genau, ja.
Und ich habe 2, 3, 4, 5 Tage gebraucht, um zu sagen, das ist es. Das ist der Punkt. Es ist fast wie ein Geschenk nachher. Es hat den Orden verändert. Mhm. Es hat die Schulen verändert.
Man muss noch mal kurz.
Man muss nur aufpassen, dass das nicht zynisch klingt in den Ohren der Betroffenen, die ja auch jetzt am Radio sitzen und das hören.
Die Welle ging los, haben Sie gerade gesagt. Sie hat dann auch St. Blasien erreicht und Sie mussten irgendwie damit umgehen, wie Sie das gemacht haben. Darüber reden wir gleich. Nachdem die ersten Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg bekannt geworden waren, haben sich immer mehr Opfer getraut zu reden, auch ehemalige Schüler aus St. Blasien. Pater Johannes Siebner war damals der Direktor dort. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich habe nicht aufgeklärt.
Okay.
Ich sehe mich auch nicht als Aufklärer, auch nicht die anderen beteiligten Mitbrüder. Die wichtigsten Aufklärer sind die Betroffenen selber. Die haben gesprochen, die haben sich getraut. Und dann haben, glaube ich, wir an einer wichtigen Stelle gesagt, wir ermitteln aber nicht in eigener Sache. Wir klären nicht nach innen auf, sondern hatten von Anfang an externe Hilfe, zu sagen, da hinzuschauen, hier hinzuschauen und so weiter.
Also Ihr Job war es im Prinzip zu sagen, ja, ich glaube euch und ich möchte, dass das aufgeklärt wird.
Genau. Und die Aufgabe war und ist bleibend, der Institution, in der diese schlimmen Dinge passiert sind und aus der die Täter auch kommen, ein Gesicht zu geben.
Also, dass sich quasi die Opfer an ihnen reiben können, dass sie jemanden haben,
dass
jemand, dem sie ihre Wut ins Gesicht schreien
genau.
können.
Genau. Ich will es gar nicht psychologisieren, sondern da ist jemand, der sagt, ja, du bist bei mir an der richtigen Stelle.
Mhm.
Das ist die Hauptaufgabe.
Okay.
Ich könnte ja sagen, damals und die da und dieser Mitbruder, der ist schon tot.
Mhm.
Ich habe damit nichts zu tun. Aber in dem Moment, wo ich sage, naja, das ist aber mein Mitbruder, das ist mein Orden, den ich liebe, zu dem ich dazugehöre. Und das ist, sehe ich, meine Hauptaufgabe in den letzten Jahren. Ich bin für die Institution der Ansprechpartner, an dem Opfer sagen können oder Betroffene sagen können, bei dem bin ich an der richtigen Stelle. So, das ist erstmal die Hauptaufgabe. Und dann wurde im Laufe der Jahre aus Aufklärung und Anerkennung im Sinne von ja, ich glaube dir, dann wurde langsam Aufarbeitung daraus. Intensives, oft sehr schmerzhaftes Hinschauen, Verstehen. Oft gibt es gar kein Verstehen, sondern ein Ertragen. Und dann für viele Betroffene ganz wichtig, ein Ringen darum, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wie geht ihr denn damit um? Wie geht ihr denn mit den Schuldigen um, die vielleicht nicht direkt übergriffig waren, Kindern oder Jugendlichen gegenüber, die aber Verantwortung hatten? Weil sie Obere waren, weil sie Schulleiter waren, weil sie Rektoren waren.
Und was haben Sie da für Umgangsformen? Also wie sind Sie umgegangen?
Schwierig.
Das ist ja wirklich, viele waren schon nicht mehr da, einige waren gestorben, aber die Opfer leiden noch immer. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, immer wieder, erstens, was die Betroffenen betrifft, immer wieder hinhören, immer wieder ernst nehmen, viel im Gespräch sein. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche.
Gibt es eine Wiedergutmachung?
Wir haben eine Anerkennung. Was wir machen, ist sozusagen als materielle Aspekt dessen, was wir Anerkennung nennen, gibt es eine materielle Anerkennung.
Mhm.
Weil wir sagen, eine Wiedergutmachung im engeren Sinne kann es gar nicht geben. Und deswegen haben wir damals zusammen mit der Bischofskonferenz, zusammen mit anderen Orden diese Form entwickelt, zu sagen, es gibt eine Anerkennungsleistung, die sich eben auch als Zahlung von Geld ausdrückt, sehr konkret.
Das bei den meisten Leuten wahrscheinlich auch genau so ankommt, dass sie sagen, ja, damit hat der Orden anerkannt, dass mir von dem Orden ein Leid zugefügt worden ist.
Genau. Mhm. Bei vielen, und ich würde sogar auch sagen, bei den meisten ist das genau so. Es gibt einige, die sind sehr im Unfrieden damit und fordern noch heute, da muss mehr drin sein, da muss wirklich eine Entschädigung her, wie es in anderen Ländern auch üblich ist. Das ist eine Diskussion, die wird nicht so einfach verstummen, indem wir einfach nur Zeit vergehen lassen. Für viele, das ist meine Erfahrung, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe mit vielen gesprochen, die haben darauf bestanden, dieses Geld zu bekommen und haben es dann weitergegeben. Weil sie gesagt haben, ich irgendwie will ich das gar nicht.
Ich will dafür kein Geld haben.
Aber die Anerkennung, dass das euch was kostet und dass ihr dass sich das auch materiell äußert, das bedeutet mir viel. Ich gebe das jetzt an eine von den Opferschutzorganisationen weiter. Für andere bedeutet das Geld sehr viel. Und es kommt dazu, dass wir auch helfen, wo therapeutische Maßnahmen zum Beispiel gelaufen sind oder noch laufen, dass wir uns da dann auch engagieren und unterstützen, wo es geht und wo es sinnvoll ist.
Und Sie bleiben auch dran?
Ja.
Der Orden bleibt dran, meine ich in dem Sinne. Wir haben ja vorher über das Tolle an den Jesuitenschulen gesprochen. Sie waren als Schüler am Canisius-Kolleg, als Direktor in St. Blasien, später noch am Aloysius-Kolleg in Bonn. Alle Schulen, die Sie mal mitbekommen haben, alle Jesuitenschulen waren betroffen.
Ja.
Haben Sie nicht irgendwann zwischendrin den Glauben an dieses Prinzip Jesuiteninternat verloren, wenn sowas Schlimmes da passieren kann?
Canisius-Kolleg ist ja kein Internat, nie gewesen. Mhm. Ich habe zwischendurch gezweifelt, ernsthaft gezweifelt, ob wir die Richtigen sind, um Schule zu machen. Um ein, ich sage jetzt mal den Fachausdruck, das klingt ein bisschen komisch, um ein hermetisches System zu organisieren. Mhm. Also das einfachste System, wo wir es kennen, wo ein hermetisches System ist, ist die Familie. Auch da ist es ja so. Es ist ja so, dass Ehepartner es nicht ertragen, wahrzunehmen, was sie erleben. Sie sehen, da ist Gewalt.
Okay.
Und sie kriegen es nicht hin, es zu sagen, weil es das System zerstören würde.
Deshalb kann Missbrauch in der Familie stattfinden.
Und deswegen,
weil es ist auch der Grund, weshalb Missbrauch in Internaten stattfinden kann, weil es nicht sein darf.
Ja, weil das System, die Institutionen leben davon, dass sie sich selbst beschützen. Alle Institutionen haben die Tendenz zu sagen, das lösen wir unter uns. Und deswegen habe ich tatsächlich gezweifelt, sind wir die Richtigen? Ich glaube ja, weil erstens hat die öffentliche Hand dasselbe Problem in ihren Schulen.
Und die Sportvereine auch.
Die Sportvereine auch. Und wie gesagt, nochmal ganz, ganz viel. Alle Statistiken, die Sie befragen, reden über Familie, Familie, Familie. Dann über Gewalt unter Jugendlichen. Auch da gibt es Tabus und hermetische, geschlossene Systeme, wo Erwachsene kaum reinkommen. Und dann mit weitem Abstand kommen die Schulen und die Internate. Es ist nur deswegen auch noch mal so stark in der Öffentlichkeit, weil die Fallhöhe so hoch ist, weil die Ansprüche so hoch sind.
Genau.
Und die haben wir auch vor uns hergetragen.
Mhm.
Und da haben wir, glaube ich, auch einen Heilungsprozess.
Was Sie heute anders machen, darüber reden wir gleich weiter. Einen Heilungsprozess des Ordens hat es nach den Missbrauchsfällen gegeben, sagt mein heutiger Gast, Pater Johannes Siebner. Was machen Sie denn heute anders als früher?
Gut, ich würde sagen, wir achten sehr viel mehr auf soziale Kompetenz, auf Strukturen sozialen Lernens. Am Ende kommt es nur darauf an, dass Kinder erstens sich trauen zu sprechen und dass zweitens das, was sie sagen, ernst genommen wird.
Dazu möchten Sie
das ziehen. Das ist die Kurzfassung von Prävention.
Mhm.
Und da gibt es 27 verschiedene Zugänge. Es gibt eine Statistik von, glaube ich, Innocence in Danger hat die damals gemacht, dass man sagt, ein Kind muss 7-mal schreien, bevor es gehört wird. Und gute Präventionsarbeit sorgt dafür, dass es nicht so oft passieren muss, sondern dass es beim ersten Mal gehört wird. Da war was, eben im Klassenraum, da war was komisch. Die Lehrerin hat einen Witz gemacht, der nicht witzig war. Warum hat der Lehrer mir beim Korrigieren, das fühlte sich nicht richtig an. Und das zu hören und darauf zu reagieren, das ist nicht leicht, das erfordert viel Arbeit und darum geht es aber.
Das erfordert viel Arbeit, das wird wahrscheinlich auch im Orden diskutiert worden sein, oder?
Absolut.
Gibt es da jetzt irgendwie so ein Gesetz, so und so musst du das machen? Oder ist es tatsächlich dann so eine innere Haltung, die man erlernen muss?
Naja, es gibt schon, wir machen Fortbildungen, wir müssen über Nähe und Distanz reden in der seelsorglichen Beziehung. Mhm. Es gibt Richtlinien, Präventionsleitfäden und so weiter und so fort. Und ich muss mir der Risiken bewusst sein, um die es da geht. Wenn ich Pfarrer bin, wenn ich Jugendarbeit mache, wenn ich überhaupt seelsorglich unterwegs bin, müssen wir bestimmte Standards einhalten und gleichzeitig immer wieder üben und lernen, wie wir unterwegs sind.
Mhm.
Und wie wir wirken übrigens auch.
Und wenn ich das jetzt so höre, dann ist ja der nächste Schritt auf Ihrer Karriereleiter bzw. in Ihrem Lebenslauf ja auch nur folgerichtig, dass Sie jetzt Provinzial der deutschen Jesuiten sind. Aber verglichen. Ja,
gut, der Folgerichtigkeit weiß ich nicht so genau.
Aber das, was Sie davor gelernt haben, hat nicht so sehr geschadet dafür.
Das wird wohl so sein. Also das war in dem Sinne keine Vorbereitung. Aber
es wäre aber auch schlimm, wenn es eine gewesen wäre, ja, die darauf zielt.
Also ich sage jetzt mal so, es wäre schlimm, glaube ich, wenn jemand Provinzial der Jesuiten würde, der dieses Thema nicht irgendwie auch mit dem Herzen und mit dem Kopf auch ein bisschen mitträgt und begriffen hat. So, das wäre nicht klug. Das war jetzt nicht das Qualifikationsprogramm. Okay. Und es geht auch nicht um Karriere im Orden.
Ich habe mich verbessert, Lebenslauf.
Ja, genau.
Nichtsdestotrotz, ich meine, Sie als begeisterter Pädagoge sind jetzt Provinzial. Wie langweilig ist das denn?
Sehr gute Frage. Ganz genau weiß ich es noch nicht. Ich bin ja erst seit einem Monat im Amt. Während wir hier sitzen, gestern war Abiturfeier und nächstes Wochenende ist das große Sommerfest an der Schule, von der ich gerade komme. Das tut mir schon ein bisschen weh, das vermisse ich. Aber ich war jetzt 25 Jahre in Jugendarbeit, in Schule, im Internat. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gemacht und hätte es mir auch noch ein paar Jahre vorstellen können. Aber irgendwann ist auch mal der Zeitpunkt, aus der Schule
sich zu verabschieden. Der Jugendarbeit entwachsen.
Genau. Aber es ist okay, ich bin im Frieden. Ich war 9 Jahre in St. Blasien, ich war 6 Jahre am Akko in Godesberg. Das war richtig gut. Und jetzt ist es das. Und
das ist okay. Klingt aber ganz ehrlich ein bisschen so wie bei einem Rentner.
Ja.
Was haben Sie denn jetzt noch vor? Fragt man dann auch gern.
Ja, ich habe das vor. Ich weiß es nicht, ich habe nichts vor. Ich habe diese Aufgabe jetzt bekommen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist bei uns im Orden nicht so.
Haben wir jetzt schon ein paar Mal erfahren, genau.
Ich habe es auch nicht mich drum beworben, das geht gar nicht bei uns. Und bin jetzt für 6 Jahre Provinzial. Und die Aufgabe, die erste Aufgabe ist die Sorge für die Mitbrüder. Und auch eine gewisse Sorge und Mitverantwortung für unsere großen Werke, wo ich meistens irgendwie geborenes Mitglied im Vorstand oder im Trägerverein oder in der Stiftung bin. Und auch ein wenig sowas wie strategische Planung, wo ist der Orden, wie ist der Orden aufgestellt, in welche Richtung bewegen wir uns. Aber das Erste ist die Sorge für die Mitbrüder. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich erfahren von einem Mitbruder, der einen schweren Unfall hatte, der jetzt im Krankenhaus ist und wo wir jetzt schauen müssen, wer kümmert sich, wer ist da, so.
Also ganz neue Aufgaben.
Ganz neue Aufgaben.
Wo wir dann mal in 6 Jahren darüber reden.
Sehr gerne.
Wohin die Sie denn jetzt geführt haben, genau, und was der nächste Schritt ist.
Der nächste Schritt. Das muss denn der nächste Provinzial bei uns übrigens entscheiden. Und ich weiß nicht, wer das sein wird. Und ich bin sehr gespannt. Und dann kommt bestimmt auch wieder eine interessante Aufgabe.
Okay, ich wünsche es Ihnen.
Ja.
Und sag vielen Dank für das Gespräch.
Es hat mir Spaß gemacht. Die Zeit verging im Fluge. Danke.